先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Thomas Youth Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Thomas's Club. Heute mit Helen Watanabe O'Kelly, die heute jetzt aus München, aber sonst generell eher aus Oxford kommt und uns heute über den relativ breiten Bereich ihrer extrem interessanten Forschungen berichten wird.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ja. Ich darf Frau Helen Watanabe O'Kelly ganz kurz vorstellen. Also es wurde schon gesagt, sie ist Professorin für deutsche Literatur an der Universität in Oxford. Jetzt hat sie eine Gastprofessur in München inne, noch bis Ende des Semesters, glaube ich, oder? Und sie ist unter anderem Gründerin und Vorsitzende der Women Studies, der German Women Studies in Großbritannien, war bis 2014 Präsidentin der Alexander von Humboldt, des Alexander von Humboldt Clubs von Großbritannien und ist seit 2012 Fellow der British Academy. Und außerdem Mitglied und Beirat in unzähligen Gremien, wie ich gesehen habe. Sie beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Geistesgeschichte der Neuzeit, vor allem aus Frauensicht und aus auch vielleicht der deutschen Perspektive zum Teil oder auf die deutsche Perspektive. Heute redet sie mit uns über ihr neues Buchprojekt, ist das richtig? Frauen und Hofkultur in der frühen Neuzeit.
Also das war das letzte große, das waren die früheren Forschungen und dann das letzte Buch heißt Frauen als Kämpfer.
Oh ja, als Krieger. Ja, das ist so bei mir, dass ich mal deutsche Literaturwissenschaft mache und dann mache ich eher so Kulturgeschichte. Aber bevor ich davon erzähle, darf ich sagen, wie glücklich es mich macht, hier zu sein. Ich bin immer glücklich, wenn ich in Sachsen bin. Ich habe Sachsen abonniert. Ich war schon in den 80er Jahren im Archiv in Dresden. Ich habe ein Buch über Dresdner Hofkultur geschrieben. Ich liebe Sachsen. Ich liebe auch Leipzig. Ich meine, ich darf nicht sagen, dass ich Dresden lieber habe als Leipzig. Das stimmt gar nicht. Ich habe beide gleich lieb. Und ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ich heute Abend zu Ihnen über meine Forschung sprechen darf. Also, das jetzt beiseite. Ich mache mal Themen zur deutschen Literaturwissenschaft. Also zum Beispiel deutschen Lyrik des Barock oder zur deutschen Literaturgeschichte, also ganz verschiedene Themen, aber immer hauptsächlich Frühneuzeit, also 16. 17. Jahrhundert, sagen wir mal von Erfindung des Buchdrucks bis Anfang des 18. Jahrhunderts. Ich liebe diese Epoche, ich liebe die Literatur, ich finde die Sprache fantastisch, ich liebe die Musik, ich liebe die Architektur, ich liebe die Frühneuzeit. Das kann man nicht für alle Leute sagen, das ist ein bisschen eher so ein kleineres Fach. Die meisten jungen Leute, die studieren Brecht oder was, aber Gryphius, bitteschön, Grimmelshausen, wunderbar. Ja, aber dann habe ich eines Tages, als ich viel, viel jünger war, als ich es jetzt bin, hatte ich in einem berühmten Buch über Theater im 17. Jahrhundert gelesen, dass es das Rossballett gibt. Ich habe mich gefragt, was ist ein Rossballett? Bitteschön. Und dann habe ich angefangen, über Hoffeste überhaupt zu arbeiten. Ja, das waren Feste zu Pferd und man brauchte bestimmte Pferde, also musste ich die ganze Reitkultur aufarbeiten. Und dann kam ich immer wieder mehr und mehr rein in die Festkultur der Frühneuzeit. Das ist, was mich dann nach Dresden gebracht hat, natürlich. Also, ich hatte klein angefangen. Meistens heißt es, man fängt groß an und es wird immer kleiner. Bei mir hat es klein angefangen, wurde dann immer größer. Festforschung und dann Hofkultur. Ja, was ist ein Hof? Wie funktioniert ein Hof? Also musste ich sehr viel herausfinden über die Herrscher. Und dann habe ich gedacht, naja, es gibt nur einen Hof, es gibt nur eine Dynastie, wenn es Frauen gibt, die 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 Kinder zur Welt bringen. Und dann, wie funktioniert das dann mit der Frau? Was ist ihre Rolle? Hat sie überhaupt eine politische Rolle? Wie sieht das aus? Was ist ihr Freiraum? Und so weiter und so fort. Und das ist ein unermesslich großes Thema. Und ich leite ein europäisches Forschungsprojekt im Augenblick zusammen mit Kollegen in Polen, in Deutschland und in Schweden zum Thema Kulturtransfer über die fremde Gemahlin. Also ein König bleibt, wo er ist, heiratet, nimmt sich eine Braut von ganz woanders, was bringt sie mit? Also das ist, was ich im Augenblick mache. Und es erscheint dann ein Aufsatzband zu dem Thema im Herbst, aber auch viele andere Forschungen. Okay, das war eine sehr lange Antwort.
Ja, im Mittelpunkt Ihres neuen Buches steht Maria Amalia von Sachsen, Polen und spätere Königin dann von den zwei Sizilien. Warum ausgerechnet diese Frau aus der höfischen Gesellschaft und wer war sie und was macht sie so besonders interessant für ihre Arbeit?
Ja, also ich wollte wissen, was passiert, wenn eine junge sächsische Prinzessin, die war 13, was passiert, wenn sie nach Neapel heiratet? Okay, das war überhaupt erst möglich, weil August der Starke katholisch geworden war. Und das heißt dann, sein Sohn, Friedrich August II., August der III., König von Polen, der konnte eine habsburgische Prinzessin heiraten, Maria Josefa. Es gab diese riesige Hochzeit 1719. Also eine wunderbare Sache, hat einen Monat gedauert und so weiter und so fort. Und dann, die konnten, weil die katholisch waren, konnten die alle ihre zahlreichen Kinder mit den großen katholischen Häusern Europas verheiraten. Also früher war das so, sächsische Prinzessinnen oder was, haben immer nach Dänemark geheiratet, nach Brandenburg, eben im protestantischen Raum. Als die dann nach August dem Starken katholisch geworden waren, die konnten die Bourbonen heiraten, die konnten Habsburger heiraten. Okay, und das hatte mich dann interessiert, diese junge Prinzessin, die war 13, hatte noch nicht ihre Perioden, die war noch nicht reif, noch nicht die Pubertät erreicht, heiratete nach Neapel einen jungen Bourbonen, den Sohn von Philipp dem V. von Spanien aus zweiter Ehe. Also wurde sie losgeschickt. Es gibt eine tolle Festbeschreibung. Hat man hier in der Bibliothek? Johann Ulrich König, wo er sagt, die war wie eine Iphigenie, die geopfert wurde für ihr Land. Und die ist unter Tränenströmen losgezogen. Ihre Eltern haben geweint, ihre Geschwister haben geweint, das Volk hat geweint, der Hof hat geweint. Und die wusste, die würde ihre Familie nie wieder sehen. Und die ist nach Neapel gezogen und wurde dann zur Königin beider Sizilien. Und sie wohnte dann in Neapel 21 Jahre lang. War fast jedes Jahr schwanger, also nachdem sie endlich die Pubertät erreicht hatte. Schwanger, 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 5 Töchter, Desaster, endlich ein Sohn, 6. Kind. Und dann, nachdem sie so lange in Neapel war, starb dann Philipp der V. und sein Nachfolger und sie und ihr Mann mussten nach Spanien. Und ein Jahr lang, bevor sie starb, war sie dann Königin von Spanien und sie hasste Spanien. Hasste. Sie hat Neapel, so wie sie Dresden vermisst hatte in Neapel, sie hatte dann, Neapel wurde zu ihrer Heimat. Und sie hatte dann, also Spanien fand sie fürchterlich. Ich kann noch viel mehr dazu sagen. Aber sie ist sehr interessant, eben wegen des Kulturtransfers. Musik, Kunst, Mengs, der Maler, Johann Adolf Mengs, der dann kommt und porträtiert die Familie und kommt dann nach Spanien. Die ganzen Musiker, die permanent hin und her gereist sind, Johann Adolf Hasse zum Beispiel. Also es gab dann tatsächlich Kulturtransfer in, und die große Frage ist, inwiefern war sie da aktiv oder hätte das so oder so passiert? Also das sind dann schwierige Fragen.
Also ich persönlich kenne Helen aus meiner Zeit in Wolfenbüttel, wo sie zu denjenigen gehörte. Und das merkt man ja jetzt eben auch, diese Fülle an Kulturdokumenten, die wir, sagen wir mal, aus dem Barock haben, zum Sprechen bringen. Ja, die da sozusagen eintauchen. Ich möchte jetzt mal ein bisschen polemisch sagen, hofjournalistenartig. Ja, und dann sagen, wunderbar, Hochzeit, ein Monat. Ja, und dann diese ganzen Details, wer da mit wem und von wem abstammt und so weiter. Aber, also wenn man dann sozusagen jetzt das als Arbeit der Historikerin betrachtet, eine ganz schön aufwendige Rekonstruktion, das alles zu wissen. Ja? Man muss in die Archive steigen und muss das rekonstruieren. Und es ist ja schön, dass die Freude an der Forschung so groß ist. Aber wenn man jetzt auf diese Verhältnisse, zum Beispiel auf diese Prinzessin da in Neapel blickt, kann man denn sich dann in diese Frau hineinversetzen? Geht das irgendwie? Kann man auch erspüren, was das für eine Belastung war oder was für sie eine Belastung war? Und was sie, also ich kann mich erinnern, dass es einen Brief zu diesen vielen Schwangerschaften auch gibt, wo sie schon sagt, dass sie irgendwie, wie heißt es da, wie ein Hund oder so weiter behandelt wird. Also ist das jetzt eine Kritik oder ist das so ein Seufzer, den man mal in einen Brief an eine Freundin schreibt? Also
ich habe natürlich nicht alle Briefe von allen Prinzessinnen der Zeit gelesen, aber ich arbeite gerade zurzeit über eben solche Korrespondenzen. Und es kommt immer wieder vor. Es war klar, eine Prinzessin wusste, mein Schicksal besteht darin, zu heiraten und männliche Erben zur Welt zu bringen. Und ich darf nie, Liebling, heute Abend habe ich Kopfweh, sagen, sondern man war da, um Sex, sagen wir mal so, Sex zu haben mit dem Herrscher und zu hoffen, dass er wirklich in dein Schlafzimmer kommt und nicht zu der Mätresse geht. Und man musste männliche Erben und nicht nur einen, sondern man musste eine Reihe haben, weil Krankheiten, Epidemien und so weiter und so fort, das war gang und gäbe. Aber in allen Korrespondenzen, die ich kenne, kommt zur Sprache, wie beschwerlich das war, wie hart es war, schon wieder schwanger zu werden. Zum Beispiel Lieselotte von der Pfalz, Madame Elisabeth Charlotte d'Orléans hat gesagt, die dritte Geburt war noch schlimmer als die beiden ersten. Und sie möchte keine Kinder mehr haben, weil das so extrem war. Also die eigentlich stöhnen die alle über diese vielen Schwangerschaften. Maria Amalia schreibt an ihre bayerische Schwägerin und sie sagt, also ich kann dir nur wünschen, dass du nicht jedes Jahr schwanger wirst. Und sie sagt, ich gratuliere immer bis zu dem sechsten Kind und danach. Das ist dann, c'est une vie de chien. Das ist das Leben, das ist ein Hundeleben danach, sagt sie. Und dann, was noch zur Sprache kommt, ist die Trauer über die toten Kinder. Also der Schmerz ist unglaublich und wird diszipliniert durch die Frömmigkeit. Also man sagt, also zum Beispiel Lieselotte, gute kalvinistische Ausbildung sozusagen. Sie musste katholisch werden, um nach Frankreich zu heiraten, aber ihre Erziehung war kalvinistisch. Das ist das Schicksal. Gott meint das so für mich. Maria Amalia schreibt mal an die Schwiegereltern nach Spanien. Ja, ich muss das sagen. Also sie hatte zwei Töchter, eine 2 Jahre alt, die Tochter Nummer 1, ihr erstes Kind und ihr zweites Kind, sie sind beide im gleichen Jahr gestorben, 1742. Und das war hart. Und sie schreibt an die Schwiegereltern, ich muss nur denken, dass Gott mir so was Schweres zugefügt hat, damit nicht noch Schlimmeres passieren konnte. Ja, also das sind wirklich Klimmzüge im Kopf. Dann stirbt, die nächste Tochter stirbt, als sie 6 Jahre alt war. Und sie schreibt an die Schwiegermutter, sie sagt, also je größer die Kinder sind, desto schlimmer ist es, wenn man sie verliert. Also so war das. Das kommt in allen diesen vor. Also Krankheiten, Schwangerschaften, dass immer wieder schwanger werden, aber sich immer fügen. Gott hatte das Sagen und dann hatte der Ehemann das Sagen.
Kann man aus diesen Geschichten jetzt auch schließen, dass die Mütter zu ihren Kindern in jedem Falle auch ein enges und dauerhaftes Verhältnis hatten, dass sie sich auch in die, dass sie die Erziehung auch bestimmen, oder war da noch anderes Personal tätig? Also
da war immer anderes Personal tätig, aber sie hatten schon eine innige Beziehung zu den Kindern. Also früher hieß es, Lawrence Stone, ein Historiker, vor einigen Jahrzehnten behauptete, man hätte gar keine Bindung an die Kinder, bis sie vielleicht 2 Jahre alt war. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist
wirklich. Und konnten Sie über die Erziehung auch politischen Einfluss ausüben?
Also sie hatten Einfluss über die Kinder, bis sie ungefähr, also über die Söhne, bis sie vielleicht 6 oder 7 Jahre alt waren. Dann bekamen die einen Hofmeister, einen männlichen Hofmeister. Aber Einfluss ist eine komische Sache. Also es gab zum Beispiel Fälle, wo der König starb und dann die Mutter die Regentin war, Hedwig Eleonore von Schweden, denken wir, Holstein-Gottorp, Königin von Schweden. Die war dann Regentin, hatte einen einzigen Sohn. Die übte einen Einfluss auf diesen Sohn für den Rest seines Lebens. Seine Ehefrau war wirklich sozusagen Nebensache. Also Mutti hatte das Sagen bei dem schwedischen Königshaus, wie wir aus Botschafterberichte wissen, aus Botschafterberichten. Der englische Botschafter sagt, also der König ist jeden Abend mit seiner Mutter zusammen. Er redet mit ihr und ist zwar seiner Frau treu, aber sie hat sehr wenig von seiner Gesellschaft. Also es ist von Fall zu Fall verschieden.
Diese sozusagen, wenn man dann in diese Höfe geht, ja, und beobachtet es, die Frauen, ihre Kinder, die Höflinge drumherum, diese ganze Szenerie, die relativ komplex ist. Mich würde das ehrlich gesagt abschrecken, mich, das ist zu komplex, ja. Also schon, wenn man diese Bilder sieht mit diesen ganzen Personagen und dann deren Verhältnisse, und da bin ich dann schon mit meinem Verstand am Ende, ich kann mir das nicht alles behalten. Aber was ich total interessant finde und was auch aus einigen deiner Aufsätze sehr deutlich spricht, ist, dass man da einem sozusagen einer Realität des, ich sage jetzt mal, Machtgefüges, ja, der Kräfteverhältnisse näher kommt, viel, viel näher, als wenn man sagt, der ist König, das war sein Verwalter, das war sein oberster General. Es ist eine, man kommt, wenn man sich so, sozusagen an die Fersen der Frauen heftet, sehr mitten rein in ein Hofgeschehen, das ja gesellschaftsbestimmend war. Ja, also da wurde ja auch Außenpolitik gemacht, zum Beispiel ja immer die Politik in Richtung des Hauses, aus dem die Frau selber kam.
Ja, es ist klar, dass die Dynastie eigentlich quasi der Staat war. Okay, es gibt Länder, in denen es ein Parlament gab und einen Landtag und so weiter und so fort, aber eigentlich bestimmte der Herrscher eigentlich die Außenpolitik zum Beispiel, welche Kriege geführt werden, je nachdem, wie stark er als Persönlichkeit war, welche Minister er hatte. Wir denken an August den Starken, wir denken an Ludwig den 14. und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann alle diese anderen Beziehungen am Hof. Und es zum Beispiel, um auf Maria Amalia zurückzukommen, diese kleine 13-Jährige, die dann in Neapel kommt und offensichtlich am Anfang schüchtern ist. Das wird alles aus Spanien gelenkt. Die Mutter, Elisabetta Farnese, von ihrem Mann, bestimmt alles. Sie ist noch sehr schüchtern, ihr Mann liebt sie, er schreibt permanent, er schreibt jede Woche an die Eltern und sagt, oh, ich werde meiner Frau nichts von Politik erzählen, ich werde sie ganz fernhalten von Politik. Bald hatte man eingesehen, die war mit den Habsburgern verwandt. Also hat man sie ziemlich früh gebeten, ja bitte, schreiben Sie einen Brief an Ihre Oma in Wien, da, 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 da. Und dann, als sie erwachsener wurde und ihre Beziehung zu ihrem Mann blieb immer gut, Nachdem sie dann endlich einen männlichen Erben, ihr sechstes Kind, zur Welt gebracht hatte, durfte sie an dem Rat, an den Treffen des Königs mit seinen Ministern teilnehmen. Und dann in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren ihres Lebens übte sie einen sehr großen Einfluss auf die Politik aus. Sie hatte zum Beispiel, häufig waren diese Frauen inoffizielle Diplomaten mit anderen Frauen. Ich habe zum Beispiel neulich die Briefe von Maria Amalia ungefähr, jetzt sie muss ungefähr 33 gewesen sein, mit Maria Theresia in dem Madrider Archiv. Maria Theresia hat eine unglaubliche Korrespondenz gehabt, aber Maria Amalia, ihre Rolle war dann, Maria Theresia Sachen zu sagen, die der König ihr nicht direkt sagen wollte. Das war ein inoffizielles Netzwerk. Und das gab es häufig. Es gab natürlich auch Ehefrauen, die überhaupt keinen Einfluss ausgeübt haben, weil der König seine Mätresse lieber hatte. Und die Mätresse hatte dann das Sagen.
Eine Ihrer Fragen ist ja, also inwiefern die Agenten diesen kulturellen Transfer selber als Funktion ausüben oder instrumentalisiert werden, also inwiefern sie selber aktiv werden oder nicht. Maria Amalia hatte offenbar das Glück, mit einem Mann zusammenzuleben, den sie auch einigermaßen geliebt hat, offenbar. Und also die auch ein gutes Team abgegeben hat. Sie war auch nicht nur die Strippenzieherin so hinter den Kulissen, sondern offenbar jemand, der, wenn es um den kulturellen Transfer geht, auch noch mehr geleistet hatte über Musik, Religion. Wie sind da so die Zusammenhänge? Das war ja eine der springenden Fragen bei Ihnen in einem Aufsatz.
Ja, das ist immer sehr schwer, das herauszubekommen. Also es gibt Fälle, wo eine Königin, wie zum Beispiel wieder Hedwig Eleonore von Schweden, sehr reich ist, eine sehr reiche Witwe ist und überall in Schweden Paläste und Schlösser baut und Architekten aus Norddeutschland dorthin bringt. Da kann man ganz direkt sagen, das ist dann ein sehr direkter kultureller Transfer. Bei Maria Amalia ist es so, dass es in der Musik schon Beziehungen zwischen Neapel und Dresden gegeben hatte, bevor sie dorthin kam. Also Johann Adolf Hasse, der Star, der große Opernkomponist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der hatte in Neapel studiert in den 1720er Jahren und den Neapel nannten ihn Il Sassone, den Sachsen. Also der war als der Sachse bekannt in Neapel, bevor überhaupt Maria Amalia dorthin kam, 1738. Aber weil sie, und er hat dann eine Oper komponiert für ihre Hochzeit in Dresden, dann schickt er seine, er bleibt dann in Dresden bei ihrem Vater, August III., sie ist in Neapel, er schickt ihr Partituren, die werden dort aufgeführt. Also sie ist schon wichtig, um diesen Transfer stärker zu machen. Porzellan ist hier ganz wichtig. Okay, jetzt, nein, ich falle nicht zurück in die Methode der Lehrerin und ich wollte gerade sagen, Hände hoch, wann ist Porzellan in Sachsen erfunden? Okay, es ist zu heiß. 1710 hat man die Meißner Porzellanfabrik gegründet. Und Porzellan hat an sich gar keinen Wert. Das ist nicht Silber oder Gold oder Bernstein oder so. Aber es ist die, also wie das gemacht ist, es ist das Handwerkliche, das ist, was es so schön machte. Und das brachte dann Staunen hervor, wenn es geschenkt worden ist. Und es wurde zum geliebten diplomatischen Geschenk von Sachsen aus, überall wo sächsische Diplomaten hinkamen oder Mitglieder des kurfürstlichen Hauses. Und Maria Amalia kam natürlich nach Neapel mit einer sehr schönen Porzellangarnitur mit den Allianzwappen, mit den Wappen von Sachsen-Polen und beider Sizilien drauf. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und dann immer wieder hat sie dann auch Sachen bestellt in Sachsen, die dann geschickt worden sind. Ihr Bruder Friedrich Christian ist mitgereist, der hat auch Geschenke mitgebracht. Man liest in dem Archiv zum Beispiel in Neapel, wie dann verschiedene Leute dort zu einem Freund in Dresden schreiben, sagen, ja, können Sie mir ein paar Schokoladentässchen schicken, bitteschön, und so weiter und so fort. Und das hatte dann den Mann von Maria Amalia, den zukünftigen Carlos III. Von Spanien, animiert, eine Porzellanfabrik in Neapel zu gründen. Okay, er konnte nicht das harte Porzellan fabrizieren lassen, dass es in Meißen gab, aber trotzdem hat er sehr viele Muster übernommen und auch Künstler übernommen. Und dann, als er König von Spanien wurde, hat er dann die Porzellanfabrik in Neapel, Capodimonte heißt es, dicht gemacht, alles abtransportiert nach Madrid und dann El Retiro Porzellan gegründet. Also das ist dann ein sehr direkter, ein sehr interessanter Transfer, wie eben Porzellan aus China nach Dresden kommt und dann Jahrzehnte später Porzellan erfunden wird und dann kommt nach Neapel und dann natürlich fangen die anderen an, den Sachsen nachzumachen, die Franzosen machen das und so weiter und die Berliner, ach später mal, ja. Aber wir sind stolz darauf, dass es eben in Sachsen passiert ist und dass es wirklich so geschätzt wurde.
Also der kulturelle Transfer fand jetzt auf verschiedenen Bereichen offenbar statt. In der Mode ja auch beispielsweise. Ja, das war auch. Mich würde jetzt interessieren, was ist denn Ihr methodischer Ansatz? Also es geht ja nicht darum, irgendeine Geschichte der höfischen Kultur nachzuerzählen einfach, sondern ich denke mal, dahinter steckt ja auch ein spezieller Zweck, gerade wenn ich lese, Sie sind auch Präsidentin der Women German Studies, ja genau, also da muss ja was dahinter stecken. Ich hoffe es.
ja, ich meine, traditionell hieß es immer in der die Geschichte der Hofkultur war sozusagen die Geschichte der Männer, ja, die Geschichte der Kurfürsten, der Könige, der Kaiser und so weiter. Und es gab dann ein paar herausragende Figuren, die man immer wieder behandelt hatte. Das ist klar, Maria Theresia, ja, oder Katharina de' Medici in Frankreich, die wurden immer so sozusagen als Ausnahmefrauen und die waren auch Ausnahmefrauen. Ich meine, Maria Therese ist in jeder Hinsicht eine Ausnahmefrau, eine erstaunliche Persönlichkeit. Mich interessiert das normale Gefüge am Hof, wie die verschiedenen Beziehungen funktionieren. Maria Amalia ist keine herausragende Persönlichkeit. Wenn sie noch 20, 30 Jahre länger gelebt hätte, das wäre vielleicht was anderes. Sie ist mit 35 gestorben nach 13 Schwangerschaften. Aber eben weil das sozusagen ein normaler Fall ist und es fast nichts über sie steht in den Geschichtsbüchern, also fast gar nichts. Sie ist in Neapel vergessen, weil ihre Schwiegertochter Maria Carolina ganz wichtig war und sie sozusagen aus dem Gedächtnis gedrängt hat. Und sie ist in Spanien fast vergessen, weil sie nur ein Jahr lang da war und Spanien hasste. Also das nehmen ihr die Spanier sehr übel. Aber weil das so ein normaler Fall ist, hat es mich dann sehr interessiert zu sehen, wie konnte sie einen Platz für sich selbst kreieren da am Hof. Aber ich interessiere mich auch für ich habe mal einen Aufsatz geschrieben über die Mätresse. Was für eine Rolle spielte sie? Es gab so häufig die offizielle Mätresse. Was war ihr Schicksal? Ich interessiere mich auch zusammen mit meinem Kollegen in dem Projekt für, inwiefern hatte eine Frau eine Fürstin Besitz überhaupt? Was gehörte ihr? Was konnte sie an ihre Tochter oder Töchter weitergeben? Manchmal hatten die nichts außer ihrem Schmuck. Alles andere gehörte eigentlich dem König. Auch wenn sie Bücher hatten, die sind häufig verschwunden in die königliche Bibliothek. Aber wenn wir in die SLUB gehen in Dresden, da haben wir einen tollen Katalog von der Bibliothek von Kurfürstin Anna. Kurfürstin Anna Mitte des 16. Jahrhunderts besaß 500 Bücher. Das ist sehr, sehr viel. Und auch sehr viele Bücher zu ihren Lieblingsthemen von Pharmazie zum Beispiel, Medizin. Also sehr, sehr interessant, was diese Frau alles hatte. Also ich interessiere mich für das, was sie tagtäglich gemacht haben, was inwiefern ihr Körper, den sie der Dynastie zur Verfügung gestellt haben, was hat das bedeutet? Ich interessiere mich dann für ihre Beziehungen von Hof zu Hof, für ihre intellektuellen Möglichkeiten und für ihre kulturellen Möglichkeiten.
Geschichtstheoretisch finde ich das sehr interessant, also die Frauen aus ihrem Schattendasein und aus ihrer marginalen Rolle heraus mal ins Licht zu zerren und mal zu zeigen, wie sie ihr Leben fristeten, wertfrei jetzt gesprochen. Aber was kann man zum Beispiel als Feminist oder gendertheoretisch vielleicht da mitnehmen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Tricks, wie man in verzwickten Situationen heutzutage mit solchen Despoten umgeht oder netzwerkelt? Oder haben Sie da irgendwie was für die heutige Zeit rausnehmen können?
In dieser Bibliothek gibt es keinen Despoten, bitteschön. Also, ja, also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in diesem Jahrhundert lebe. Dass man nicht überall, also es gibt in vielen Teilen der Welt, kann die Frau nicht über ihren eigenen Körper bestimmen. Eigentlich in fast 80% der Welt wahrscheinlich. Wir Frauen im Westen, wir haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wir sind die Glücklichen. Und ich zum Beispiel, ich bin, also ich musste schlucken, als ich bei Heide Wunder, bei der Historikerin gelesen habe, die meisten Frauen haben die Wechseljahre gar nicht erlebt. Ja, die waren schon tot. Ja, es gab natürlich taffe Frauen, aber sehr viele waren schon in ihren 30ern tot. Dass wir alt werden, wir haben dieses Glück, dass wir über uns bestimmen können, dass wir das Recht haben zu sagen, was wir meinen. Wir müssen es aber immer, liebe Leute, müssen wir aber immer tun auch. Und also das Glück, jetzt geboren zu sein, das ist unfassbar eigentlich.
Ich will jetzt nochmal weiterspinnen, diese Frage nach der Methode. Ich habe das ja in Wolfenbüttel sozusagen mitbekommen können, wie das auch funktioniert, wie diese neue Forschung, die so, sich für die Normalität der Verhältnisse, auch für die Gewalt in der Normalität der Verhältnisse interessiert, wie die sozusagen vonstatten ging. Und die fand ja nicht nur sozusagen Anwendung auf die Hofkultur, sondern auch auf die bürgerliche Kultur. Ne? Hier hängt eine Etage drüber das Bild von Luise Kulmus, die früher die Gottschedin genannt wurde, weil sie mit einem Herrn Gottsched verheiratet ist, ja. Die eben auch in dieser Zeit stark erforscht wurde als Frau und als, also sozusagen in beiden Qualitäten, als Übersetzerin, als Bibliothekarin. Sie hatte eine große Bibliothek auch. Was mich damals beeindruckt hat, als ich das mitbekommen habe, war, dass das ein, ich will mal sagen, ein kollektives Unternehmen war oder jedenfalls ein interdisziplinäres Unternehmen. Du hast ja schon angesprochen, wie relativ viel man eigentlich wissen muss. Ja, man muss was über Pferde wissen, man muss was über Erbregelungen wissen. Das ist extrem wichtig, ja, um bestimmte Einflüsse über Geld, über Architektur, über Kunst und so weiter. Und dann muss man auch noch sich in verschiedenen Ländern auskennen, weil diese Hofkultur eine gewisse Internationalität hatte. Ja, und dann verschiedene Sprachen muss man können. Ja, also mindestens so die 5, 6 Geläufigen oder so damals. Und das ist eine Forschung, die sich natürlicherweise leichter sozusagen durch mehrere tragen lässt. Ja? Deswegen solche Forschungseinrichtungen wie wie Wolfenbüttel eine war, hat das extrem befördert, dass Leute aus verschiedenen Ländern zusammenkamen, ihre verschiedenen Kenntnisse zusammentrugen und verglichen haben auch. Ja. Das ist auch, glaube ich, ein Paradigma dieser Art von Geschichtsschreibung, ja, dass man, wenn man hinter die Kulissen tritt, die sozusagen die männliche Ideengeschichte so aufgebaut hat, wo dann so ein Kopf nach dem anderen kommt, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, dass man dann eine Maschination, ein Räderwerk sozusagen des Geschehens entdeckt, das man eigentlich gar nicht alleine beschreiben kann. Was kann eigentlich eine Historikerin alleine noch bewegen oder muss sie sich oder soll sie sich gar nicht so verstehen? Du bist ja selber sehr vernetzt.
Oh, was muss sie selber, was war die Frage, was muss sie selber bewegen, was muss sie selber, was war die Frage? Vernetzungskultur, ja, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also man muss erstens selber, wie du gesagt hast, versuchen, möglichst viele Gebiete abzustecken und nicht stecken zu bleiben im Detail. Das muss ich eben auch betonen. Also es gibt fürchterliche Festforschung, wo lang und breit erzählt wird, 5 Leute mit roten Socken und 5 Leute mit grünen Socken und so weiter. Nein, man muss immer fragen, warum und weshalb und what's the point und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich sehr, sehr nötig mit Forschern wirklich aus anderen Spezialgebieten zu kooperieren. Also deshalb haben wir auch dieses europäische Forschungsprojekt, wo wir mit Susanne Rode-Breimann in Hannover kooperieren, Musikologin, wo wir Museumsleute dabei haben. Wir haben 3 wichtige Museen in London, ein Museum in Stockholm, weil Museumsleute einen anderen Blick haben. Wo wir mit Wolfenbüttel kooperieren, wo wir Historiker dabei haben. Wir haben eine Kunsthistorikerin und das ist unbedingt notwendig, weil jeder einen anderen Blick hat. Also ich gehe in eine Porträtgalerie und ich interessiere mich sehr für Malerei, aber dieser geschulte kunsthistorische Blick kann dir so viel mehr erzählen, als was du selber rauskriegen kannst. Und das macht auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich meine, ich bin gerutscht aus der Germanistik eigentlich in eine Art Kulturwissenschaft. Ja, aber man hat die Fragen, die man hat. Ja, man schreibt das Buch, das man gerne lesen würde. Wenn es das Buch gibt, dann kann ich das lesen. Ich brauche das nicht zu schreiben. Und jeder hatte eine andere Frage. Und wenn ich eine Frage habe und das bedeutet, dass ich mich mit Kunstgeschichte befassen muss oder Musikwissenschaft, dann mache ich das einfach. Ich lese mich da ein. Das macht Spaß. Das ist doch wunderbar.
Ja, an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass wir nach unserem kleinen Gespräch hier oben auch die Möglichkeit haben, das Mikrofon an sich zu reißen und selber noch Fragen loszuwerden. So, jetzt ist der Werbeblock zu Ende. Das haben wir vergessen am Anfang zu sagen. Mich würde die Frage interessieren, gibt es denn im Stil, wie Frauen sozusagen Einfluss, politischen Einfluss nehmen, Unterschiede zur männlichen Art? Denn jetzt gab es einen netten Zeitartikel, wo Frau Merkel und Hillary Clinton so dargestellt wurden, als hätten sie eine ganz andere Art, Politik zu betreiben, als bisherige Männer das getan haben. Und dann würde mich fragen, gibt es da vielleicht schon ein Vorbild? Oder?
Naja, also bei der Bundeskanzlerin und bei der eventuell amerikanischen Präsidentin in spe, das ist ja ein bisschen anders, weil sie eine offizielle Rolle haben. Es war so nach dem Gesetz, es gab sehr wenige Länder überhaupt in Europa, die regierende Königinnen erlaubt haben. Großbritannien ist eine der Ausnahmen mit Mary Queen of Scots, Queen Mary, dann ihre Schwester Elisabeth, die ganz lange regiert hatte, Victoria später, das ist ganz ungewöhnlich. Das gibt es eigentlich gar nicht im deutschsprachigen Raum. Maria Theresia wurde König von Böhmen und König von Ungarn. Das waren andere Territorien und eine Frau konnte ein König werden. Und sie ist dann mit dem Schwert auf dem Pferd, hat sie diesen Ritt gemacht, die der König von Ungarn immer machen muss nach der Krönung. Das ist Maria Amalia. Aber sie durfte nicht heilige römische Kaiserin werden. Sie musste einen Mann heiraten, Franz Stephan von Lothringen. Der wird dann zum Heiligen Römischen Kaiser gewählt und sie wollte keine Krönung als Kaiserin. Sie hat gesagt, Krönung als Kaiserin, ich sozusagen als Ehefrau, nee, will ich auch gar nicht. Ich bin doch schon ein König. Ich hatte richtige Krönungen, das will ich doch gar nicht. Second best, warum sollte ich auch? Also musste die Frau einen inoffiziellen Einfluss ausüben. Eben, ich als Prinzessin von, sagen wir mal, Sachsen, ich schreibe einen Brief an meine Oma, die ist in Wien, und sage, würden Sie vielleicht bei Ihrer Cousine, die jetzt in Bayern ist, ihr sagen, dass es vielleicht gut wäre, wenn diese Allianz zustande kommen würde, könnten Sie dem Kurfürsten das mal ja, näher bringen, diese Idee. Das war eher so. Was eine Fürstin machen konnte, war, wenn jemand am Hof war, den sie wirklich nicht ausstehen konnte. Sie hatte, ich würde nicht sagen große Chancen, aber sie hatte relativ gute Chancen, diesen Mann zu entfernen. Aber das klappte nicht immer. Das war manchmal nicht so. Und du hattest deinen größten Feind am Hof und du konntest nichts machen. Der konnte deine Ehe kaputt machen. Das ist bei Lieselotte der Fall gewesen.
Und jetzt Angela Merkel? Das im letzten Buch, das über die Frau als Kriegerin, steht irgendwie drin, die erste starke Frau seit Maria Theresia.
Maria Theresia war eine sehr bestimmende, sehr dominante Frau, die dann einfach in ihren Briefen Leviten gelesen hatte, permanent allen erzählt hatten, wo sie lang gehen sollten. Aber ich finde ich jetzt als Ausländerin, als Irin, ich weiß nicht, ob ich jetzt anfange, den Deutschen was zu erzählen über ihre eigene Kanzlerin, aber ich finde es sehr faszinierend, und manche mögen das gar nicht. Die wollen schwarz auf weiß. Okay, hier schwarz, hier weiß, da geht's lang. Gerd Schröder, ja? Wollen die. Und das ist nicht die Art von der Bundeskanzlerin. Sie will das nicht, dass die Fronten sich erhärten, dann hat sie gar keinen Spielraum mehr. Ich weiß nicht, ob das aus ihrer Ostsozialisation kommt. Dass man das nicht immer auf den Punkt bringt, denn wenn man das gemacht hat, dann kann man gar nicht mehr. Man kann sich gar nicht bewegen, weil ich gesagt habe, das ist schlecht. Wir sehen das jetzt bei der ich sollte nicht die Brexit-Debatte erwähnen in Großbritannien, fürchterlich. Aber das ist ja so, dass Fronten sich erhärten und niemand kann sich dann bewegen, weil man das öffentlich gesagt hat. Aber wenn man das ein bisschen fließen lässt und mit dem redet und mit dem redet und die Leute zusammenbringt, deshalb ist Frau Merkel so bewundert im Ausland. Also sie ist wirklich, wirklich bewundert. Ja, man hat hier im Lande einige Probleme, die man bewältigen muss. Auf die gehe ich nicht näher ein. Aber
wie gesagt, Angela Merkel kommt am Ende dieses letzten Buches vor, das 2010 erschienen ist, Die Frau als Kriegerin, das gibt es nur auf Englisch.
Angela Merkel kam bei mir?
Ja, nein, ich meine dieses Buch jetzt. Ich wollte jetzt sozusagen, bevor wir das Mikrofon ins Publikum gehen, nochmal auf das letzte Buchprojekt zu sprechen kommen.
Ja.
Vielleicht dann noch auf das
da
nächste.
Da kam Frau Merkel eigentlich nicht. Ja, das war ein Buch über die Kriegerin in der deutschen Imagination.
Genau, warum gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch, muss ich jetzt mal fragen. Interessiert das keinen deutschen Verlag? Da steht doch drin, dass es eine ausgesprochen deutsche Faszination für die Frau als Kriegerin, als Amazone gibt.
Wenn du deinen Einfluss, wenn du deine Beziehungen spielen lassen willst, dass es eine deutsche Übersetzung gibt,
bin ich
sehr, sehr dankbar. Nee, das
aber
ist
die These denn wahr? Sind die Deutschen so ganz besonders fasziniert?
Die Deutschen sind fixiert auf die Kriegerin und das ist die Kehrseite von dem Heimchen am Herd. Das nur ganz kurz gesagt. Also es gibt in keinem anderen Land so viele Darstellungen, bildliche Darstellungen, literarische Darstellungen von Von
bei Schiller, die Frau wird zur Hyäne der Glocke.
Jungfrau oder von den Amazonen. Die Amazonen sind Penthesilea und immer wieder Judith, die vielen Judith-Darstellungen. Ich meine, es ist undenkbar, denke ich, in der englischsprachigen Kultur, dass man eine Band hat und die Sängerin heißt Judith Holofernes. Okay, ich glaube, die Band ruht jetzt irgendwie, aber alle würden fragen, Judith Holofernes, was ist denn das? Ja, oder
Holofernes ist das Opfer von Judith.
Ist das Opfer, ja. Und oder das zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich vor 10 Jahren ging ich in eine Ausstellung in Berlin über die RAF-Fraktion und da haben wir Ulrike Meinhof ein Bild hier, ohne Kommentar, ein Bild von Kranachs Judith. Ja, offensichtlich ist man davon ausgegangen, die Leute, die diese Ausstellung besuchen, werden diesen Zusammenhang sehen. Ja, aber in der englischsprachigen Kultur ist das, glaube ich, nicht möglich. Das ist nicht präsent. Wer ist Judith? Würden die Leute fragen. Ja, also das ist wirklich ein sehr interessantes, sehr, sehr großes
Thema. Das ist ein Thema in der Literatur, in der Kunst, ja, in den Dramen, in den Bildern. Und dieses letzte Buch sozusagen geht ja auch durchaus aus der frühen Neuzeit heraus. Ja, also es geht bis ins 19. Jahrhundert.
Ja, bis Rolf Hochhuth. Bis Rolf Hochhuth
und Judith. Angela Merkel. Genau. das nächste Buch soll jetzt aber über Männer gehen.
Das ist ganz anders. Also ja, wenn ich fertig bin mit dem jetzigen Forschungsprojekt über die fremde Gemahlin, will ich ein Buch schreiben, eben über die neuen Kaiser des 19. Jahrhunderts und wie sie ihre Macht projiziert haben. Also es geht nicht jetzt um Empire, sondern es geht von Napoleon ungefähr bis 1918. Ich kam drauf, weil ich in die Schatzkammer in Wien reinging, und das Erste, was man da sieht, ist das Ornat, das der erste österreichische Kaiser hat für ihn machen lassen bei einem Theaterdesigner, als er zum österreichischen Kaiser wurde. Das Ornat als heiliger römischer Kaiser, das ging zu Ende 1804. Aber ich brauche jetzt bitte ein Ornat, weil ich jetzt der Kaiser von Österreich bin. Und natürlich gehe ich zu einem Theatermann. Der Kaiser von Mexiko, der erste, es gab zwei, Agustin de Iturbide, der war nur 2 Jahre lang Kaiser. Das erste, was er machte, setzte sich hin und 6 Monate lang, er nahm das Zeremoniellbuch von Ludwig dem 14. und schrieb ein Zeremoniell für sich als der neue Kaiser von Mexiko. Der Kaiser von Brasilien, und. Also es ist ganz interessant, wie man sieht, von Napoleon bis Ende des indischen Kaiserreiches der Briten sozusagen, wie die dann diesen Status projiziert haben über zeremoniell, über einen Hof, über ihre Hauptstadt, die sie neu konzipiert haben. Denken wir an Paris, denken wir an Mexico City, denken wir an Wien. Wie sie dann am Ende des 19. Jahrhunderts Fotografie und Film besucht haben. Und das in einer Zeit der wachsenden Demokratie, der wachsenden Massenmedien, der wachsenden Großstädte. Und die denken nach, wie kann ich mich hier als Kaiser projizieren, als Kaiser. Okay, es gab auch lauter neue Könige, König von Hannover und so weiter und so fort, König von Sachsen. Das ist was anderes. Es ist einfach dieses Kaiserliche, was mit Napoleon anfängt. Krönungszeremoniell, Diplomatie. Also das ist sozusagen die Weiterführung dessen, was ich über den Hof in der frühen Neuzeit gemacht habe. Ich möchte wissen, wie es endet. Und es endet eigentlich in Delhi 1934, als Edward Lutyens, der Architekt, Neu-Delhi baut. Also den Königsweg und den Weg der Königin und dieses riesige Schloss, das jetzt Regierungsgebäude ist. Wunderschön eigentlich. Aber das ist das Ende. Ich meine, das ist verrückt. Wilhelm II., der Medienkönig, permanent war der Mann vor der Kamera, ließ sich permanent fotografieren, in verschiedenen Kostümen, was für Kostüme sie hatten. Ja, also das finde ich eine interessante Sache.
Dazu und zu dem vorher Gesagten können jetzt gerne Fragen oder Kommentare kommen aus Ihrer Runde. Wir geben mal das Mikrofon rum.
Ja, mich würde interessieren, welches Wissen, konnten Sie so ein bisschen rausdestillieren, welches Wissen die Mütter, also die Herrscherinnen, ihren Töchtern, also den Prinzessinnen, die ja einen Auftrag zu erfüllen hatten, also nicht nur Kinder zu gebären, sondern eben auch dafür zu sorgen, stelle ich mir vor, dass ihr Heimatreich sozusagen gut repräsentiert wurde in der neuen Heimat. Es waren ja immer politische Allianzen. Ne? Ja, ja. Also was haben die Mütter ihren Töchtern vermittelt? Das wäre die eine Frage. Gibt es da so eine Art Kodex oder so, der so vielleicht in den Jahrhunderten sich auch geändert hat? Was war sozusagen die ideale Rolle der idealen Prinzessin? Wie hatte sie zu sein? Und das zweite ist, Geburtenkontrolle mit Pillen ist ja nun ein ganz neues Thema, aber es gibt ganz traditionelle, sehr alte Formen der Geburtenkontrolle. Und wenn Frauen derartig sozusagen an Auszehrung drohten zu sterben durch die ständigen Geburten, denke ich mir doch, dass es da allerlei Tricks gab, die vielleicht auch die Mütter oder die Hoffreundin oder sonst wie vielleicht vermittelt haben, wie man es schafft, die nächste Geburt ein wenig rauszuzögern. Das würde mich auch interessieren, weil das ist ja sozusagen eine lebenserhaltende Methode, wäre das gewesen. Ja, ja. Ist so ein Wissen auch von den Müttern oder sonst wem an die Töchter weitergegeben worden? Gab es da Essigschwämmchen oder sonstige Geschichten? Oder hatten die Töchter wirklich sich in jeder Lebenslage einfach nur immer als fruchttragende Linienerhalterin sozusagen, war das wirklich so krass?
Das sind sehr, sehr zwei sehr, sehr gute Fragen. Also mit der zweiten Frage anzufangen, nee, das durfte man nicht als Prinzessin. Ich weiß nicht, ob eine Privatperson, aber grundsätzlich durfte man das gar nicht. Denken wir doch an Luthers Ehepredigten. Die Frau ist dazu da, um Kinder zu gebären. Gott wird sorgen, und wenn sie stirbt, das ist schade, aber sie stirbt. Es wäre fatal für eine Prinzessin gewesen, wenn es längere Intervalle gegeben hätte zwischen Geburten, weil alle hätten am Hof getuschelt, ach, er geht nicht mehr zu ihr, oh, es gibt diese junge Hofdame, 17, sehr knackig, oh ja, er geht zu ihr, er geht nicht mehr zu seiner Ehefrau. Das wäre eine Katastrophe, dieses permanente Schwangersein, das Kind, das Pfand der Liebe, meine Damen und Herren. Sie hatte stolz zu sein, dass sie wieder so fruchtbar war. Es gehörte auch zur öffentlichen Projektion des Herrschers, dass er so viele Kinder zeugen konnte. Das war auch wichtig, ja, dass er so potent war und seine Frau war wieder schwanger. Und also das Sterben bei den Frauen war fürchterlich. Also Franz der Zweite, der hatte drei oder vier Frauen, und das war furchtbar. Also die Frauen sind einfach gestorben und die Kinder auch. Also manchmal Lieselottes Mann, die erste Frau ist gestorben und alle drei Kinder, die sie zur Welt gebracht hat. Also Lieselotte kam und dann der Erbe von dem Duc d'Orléans, das war ihr, nicht ihr erster Sohn, weil der gestorben ist, sondern ihr zweiter Sohn. Also das war so, dass man das verhindern konnte, das wäre das Ende der Ehe gewesen. Was hat eine Mutter erzählt? Also erstens wurde man von ganz klein an trainiert. Also wie man stehen sollte, wie man anzuziehen hatte, wie man tanzen sollte, wie man sich verneigen sollte. Man hat sehr früh angefangen, sehr formelle Briefe zu schreiben. Fürstinnen haben Briefe geschrieben. Unglaublich viele. Man hatte immer zu gratulieren allen Mitgliedern der Dynastie zu Geburtstagen, Namenstagen, man hatte zu kondolieren und man lernte diese formellen Briefe schreiben. Das war das dann auch. dann war das auch so, dass sehr häufig die Prinzessin von zu Hause aus manipuliert wurde an ihrem neuen Hof. Sie versuchte sich einzuleben und eine gute Ehe zu führen. Sie versuchte sich anzupassen dort, wo sie war. Sie sprach vielleicht die Sprache des Landes gar nicht. Das Essen bekam ihr gar nicht. Sie musste sich anpassen. Und gleichzeitig bekam sie jede Woche von Mama, also ich glaube, du vergisst, wo du herkommst. Und so weiter. Maria Therese, absolutes Glanzlicht in dieser Beziehung. Sie schrieb allen ihren Töchtern jede Woche einen Brief. Die haben zu berichten, ob sie ihre Periode hatten oder nicht. Die Geheimfloskel dafür war General Krottendorf. Also die Frau Generalin Krottendorf. Ist General Krottendorf erschienen in diesem Monat? Und die Töchter hatten dann zu schreiben, ja leider, verehrte Mutter, General Krottendorf ist gekommen. Das bedeutete, dass die Tochter nicht schwanger war. Also was Maria Therese gemacht hat bei der armen Marie Antoinette, sie hat permanent versucht, sie zu manipulieren. Sie sollte die Interessen Österreichs in Frankreich vertreten. Und hat sie permanent kritisiert, das war die Urmutter in Person, deine Haare gefallen mir nicht, was ich höre über dein Kostüm ist fürchterlich, ich glaube, du wirst dick, und ist die General Krottendorf wiedergekommen? Also unglaublich. Also Mütter, das ist ein Beispiel von einer etwas schwierigen Mutter. Ich glaube, ich frage mich immer, haben die Mütter der Tochter erzählt, was tatsächlich passiert, wenn sie entjungfert wird? Das weiß ich gar nicht. Man hat ihr erzählt, wie sie zu beten hat. Man hat sie losgeschickt mit Gebetsbüchern. Wenn sie als Calvinistin an einen lutherischen Hof kam, hat man ihr eine ganze Handbibliothek mitgegeben und so weiter. Solche Sachen. Aber inwieweit sie vorbereitet war auf das Schicksal, was auf sie zukam, das ist schwer herauszufinden. Wir brauchen Quellen. Frauenbriefe wurden häufig nicht aufbewahrt. Und was natürlich verbal zwischen Mutter und Tochter passierte, das wissen wir gar nicht. Aber nein, Schwangerschaften vermeiden, ging nicht. Nein, das ging nicht. Einfach lieber sterben. Das war. Ja, ja. Oh ja, noch. Ja, bitte, liebe Frau Schücking, noch einmal ins Mikrofon.
Also, es gibt ja bis heute auch die Fälle, in denen die Kinder nicht kommen. Und das ist zu etwa 50% entweder Ursache beim Vater oder bei der Mutter. Was passierte denn, wenn der Mann unfruchtbar war?
Das war eine Katastrophe. Das war wirklich eine Katastrophe. Also, sehr wenige Leute haben diesen Pragmatismus, den die Kaiserin Elisabeth in Russland hatte bei Katharina der Großen, also Friederike Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst. Ihr Mann wollte nicht mit ihr schlafen. Und dann hat Kaiserin Elisabeth gesagt, okay, ich kenne eine Methode, und hat ihr einfach einen anderen Mann ins Bett gegeben, damit sie schwanger wurde. Und der wurde dann der nächste Kaiser. Das ist Pragmatismus, den es meistens gar nicht gab. Es gab durchaus Ehemänner, die gar nicht an Sex interessiert waren. Das war der Fall bei der armen Marie Antoinette. Ihr Mann hat sich einfach nicht dafür interessiert. Vielleicht war das, weil sein Vater ein ziemlicher Lüstling war, und das hat bei ihm, und er wusste, erstaunlich, er wusste nicht, wie man den sexuellen Akt vollzieht. Das kann man sich kaum vorstellen. Man denkt, das ist sowas Essentielles für die Fortpflanzung. Kaiser Josef musste, der Bruder von Marie Antoinette, musste aus Wien kommen, inkognito, das heißt nicht als Kaiser mit dem ganzen Gefolgschaft, und musste wirklich den jungen Mann an der Hand nehmen und mit ihm um den Garten laufen und sagen, junger Mann, nicht nur reinkriegen, rein drin bleiben bis, passiert. Ja, der wusste das einfach nicht. Der wusste nicht, wie man Geschlechtsverkehr hatte. Wir wissen das, weil Josef einen offiziellen Bericht darüber geschrieben hat. Das war so wichtig, dass Frankreich einen Erben bekommt, dass die französische Königin überhaupt Kinder bekommen kann. Sie kann nur Kinder bekommen, wenn der Mann weiß, was er zu tun hat. Das ist nicht der einzige Fall. Maria Amalias Mann übrigens, der diese Briefe jede Woche an die Älteren schreibt, er hat auch die Hochzeitsnacht mit ihr, mit dieser 13-Jährigen, beschrieben. En Detail an seine Eltern, um zu sagen, ich habe es getan. Und, aber dann später, als sein jüngerer Bruder heiratete, hat er den Eltern geschrieben, bitte instruiert meinen Bruder besser, als bei mir der Fall war. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und ich musste sozusagen learning by doing, das irgendwie herausbekommen, wie man Geschlechtsverkehr vollzieht. Also er hat gesagt, ich war so kommen an, ich war so doof wie ein Esel, ich wusste das nicht. Bitte helft meinem Bruder, dass er das, also das kann man kaum glauben. Dann natürlich gab es durchaus Könige, die sich für Männer interessiert haben und nicht für Frauen. Ich meine, ja, das war einfach so. Es gab auch Fürstinnen, die verheiratet wurden mit geisteskranken Männern, mit Alkoholikern, mit, also, ja, und manchmal wusste man das vorher und hat gesagt, egal, sie wird Königin. Manchmal hat man das wirklich nicht gewusst. Also, der arme Philipp der Fünfte mit dieser sehr schwer bipolare, also das war ein Mann, der in seiner Jugend, das war in Ordnung, aber je älter er wurde, desto schlimmer diese Episoden wurden, also richtig monatelange psychopathische Episoden, weil seine Frau geschlagen hat, er lag im Bett in seinem eigenen Kot, man konnte ihm die Haare nicht schneiden, ihn nicht waschen, er hat Tag in Nacht verwandelt. Also das ist eine tragische Geschichte und er versuchte, den Thron zugunsten seines ersten Sohnes aufzugeben. Der Sohn starb, er musste wieder König werden und wurde immer kranker. Also ja, und sie war sozusagen an ihm gekettet und hat versucht, das Königreich in Gang zu halten, dieses riesige Empire, dieses Kaiserreich. Ja, Entschuldigung, das war eine sehr lange Antwort. Oh ja, Mikro. Okay.
In diesem Zusammenhang fällt mir Friedrich der Zweite ein. Können Sie zu ihm einiges sagen?
Haha, der Preuße, der Dresden zusammengeschossen hat. Der die Mutter von Maria Amalia gefangen genommen hatte, 13 Jahre lang im Dresdner Schloss, das kann ich ihm gar nicht verzeihen. Schlimmer Kerl. Ja, das war so, dass er die arme Elisabeth Christine aus Braunschweig, Lüneburg geheiratet hatte. Es ging vielleicht erst ein paar Monate ziemlich okay, aber der hatte gar kein Interesse, mit seiner Frau zusammenzuleben. Sie hat dann in Berlin residiert und hat die Diplomaten empfangen. Sie hat sozusagen also ein Hofleben aufrechterhalten in der Hauptstadt, während er in Potsdam war. Und sie durfte nie nach Potsdam kommen. Sie hat diese Schlösser dort nie gesehen. Also es ist wirklich unvorstellbar. Aber wenn man denkt, was für eine traumatische Kindheit Friedrich der Zweite hat, vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, aber also böser Kerl. Elisabeth Christina, es gibt mehrere Arbeiten über sie in letzter Zeit, wo man betont, ihre enge Beziehung zu den Pfarrern in Berlin, ihre Frömmigkeit und aber auch ihre schriftstellerische Tätigkeit. Sie hat sehr viel übersetzt aus dem Französischen und man hatte immer gedacht, also die ist überhaupt nicht wichtig. Die war, glaube ich, viel wichtiger, als man denken kann. Aber sie durfte nicht mit ihrem Mann reisen, sie wohnten nie zusammen. Er hat sie gesehen, vielleicht einmal im Jahr oder so, aber er hat sie wirklich, wirklich sehr, sehr schäbig behandelt. Und irgendwie, weil er Friedrich II. War, durfte er das. Hat dann seinen Neffen ernannt als seinen Nachfolger. der konnte ja keine Kinder haben, wenn er mit seiner Frau nicht schläft. Und ja, aber ich finde, der große ist ein Ausnahmefall in jeder Beziehung. Aber ich mag ihn nicht. Sorry, ich stehe auf der sächsischen Seite und da kenne ich kein Pardon. Also wie er da stehen konnte auf der Neustädter Seite in Dresden mit dem Fernrohr und hat zugeschaut, wie Brühls Bibliothek und so weiter niederbrannte. Nee, das ist nicht, das kann ich ihm nicht verzeihen, die vielen Musikalien, die zugrunde gegangen sind durch den Siebenjährigen Krieg. Das musste nicht sein.
Sein Verhältnis zu Voltaire, er liebt, also er hat sich ihn ja angebiedert.
Ja, nee, also dazu kann ich wirklich wenig sagen, aber es gibt wirklich sehr, sehr gute Arbeiten dazu. Ich meine, es ist klar, Friedrich war ein hochintelligenter Mann, und also je nachdem aus welcher Perspektive, ein sehr, sehr erfolgreicher Herrscher.
Naja, ich habe da eine besondere.
Also, wir, denke, machen hier einen Schnitt mit dem offiziellen Teil des Thomasus-Clubs. Man merkt ja, dass das Wissen sich auflöst in viele Geschichten, die nicht in eine Geschichte zu transformieren sind. Das ist auch das durchaus Spannende, das für die Leser Spannende, wenn sie die Werke von Helen Watanabe O'Kelly lesen. Insofern ist das eine Empfehlung unbedingt, auch wenn einiges leider nur auf Englisch da ist oder immerhin auf Englisch.
Aber du sorgst jetzt dafür.
Ja, ich habe jetzt also auch einen Auftrag, bei deutschen Verlegern dafür zu werben. Ich finde schon, dass das sein sollte, ja, weil die Geschichten sind sehr interessant, sehr tief recherchiert eben. Also, vielen Dank fürs Herkommen, vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir haben den nächsten Club im Juli.
Ja, am 13. Juli kommt zu uns Ralf Konersmann aus Kiel und wird über sein neues Buch Beruhigende Unruhe reden. Ich glaube, ich habe den Titel richtig genannt. Gut. Beunruhigende Unruhe, Dankeschön. Ja. Ja, auch von mir herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Watanabe O'Kelly. Ja, wir können jetzt informell dann weiter reden.